Ich lese den Predigtext für heute, Hebräer 10. Das ist Seite 278 bei den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament. Hebräer 10, die Verse 32 bis 39. Zu dem Paul Gerhard will ich nur sagen, Dietrich Bonhoeffer hat in der Einzelhaft vor seiner Hinrichtung, wenn er von Liedern sprach, nur noch von Paul Gerhard Liedern gesprochen. Wenn er am Pfingsten ganz allein war und sagt, keine Gemeinde, und dann sagte ich mir die Paul Gerhard Verse vor, zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast. Schön, wenn Sie auch mit den Liedern leben, dass Ihr ganzer Glaube noch einmal wunderbar, der biblische Glaube zusammengefasst. Und jetzt Hebräer 10, 32 bis 39. Ich habe die Lieder gewählt, weil hier auch sehr viel von den Glaubensproben und den Anfechtungen die Rede ist. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. So eine beginnende römische Christenverfolgung. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Und jetzt setzt der Hebräerbrief dazu. Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Es gibt ja immer eine Überschrift, damit Sie auch andere ansprechen können und einladen können. Und ich hoffe, dass auch mancher ein wenig neugierig ist heute aufs Thema, das schon ja im Zettel stand. Worauf kann man sich verlassen? Worauf kann man sich verlassen? Ich dachte, ich möchte es wieder am einfachsten an einer Geschichte aus unserem Jahrhundert erklären. Da war eine junge Frau in dieser schrecklichen Geiselnahme am Anfang unseres Jahrhunderts in Riga dabei, die Marion von Claude. Wir erleben das ja heute immer wieder, wie das ist, wenn so unschuldige Menschen plötzlich von politischen Wirrköpfen mitgenommen werden. Damals waren es kommunistische Bolschewiken. Die Marion hat eigentlich in Riga nur deshalb bleiben wollen, sie hätte gut fliehen können, wie man merkte, die Revolution kommt. Aber die kranke Großmutter, die musste gepflegt werden. Und jetzt war sie in Geiselhaft. In dem Gefängnis ging es schrecklich zu. In der kleinsten Zelle 30 Leute, die Hälfte starb schon, der Inhaftierten an Typhus. Die Marion hat in diesen Tagen ihren 22. Geburtstag gefeiert. Und Sie können sich die Stimmung vorstellen, wochenlang, wie die Leute da drin sitzen und warten, gibt's noch eine Hoffnung für uns oder sind wir verloren? Die haben also nichts getan gehabt, als dass sie nur in diesem Bürgerkrieg ein Faustpfand waren. Und dann hat jeden Abend diese Marion von Claude mit ihrer schönen Stimme laut gesungen, dass es alle Gefangenen hören konnten. Ein Lied, das hat sie erst kürzlich in ihrer Rigaer Gemeinde kennengelernt. Das wurde bei der Konfirmation ihres Bruders gesungen. War ein neues Lied. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. So heißt, du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum war dich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Und dann kam der Tag, wo die baltische Landwehr das Gefängnis erobert hat und die Stadt Riga wieder befreit hat von den Bolschewiken für kurze Zeit. Aber wie sie ins Gefängnis stürmen, da war der meiste Teil der Geiseln erschossen. Aber die wenig Überlebenden erzählten, wie sie da vor den Maschinengewehren antreten mussten, hat diese junge Frau den anderen zugerufen und gesagt, nur nicht schwach werden, bevor sie starb. Und das wollte ich Ihnen einfach erzählen zum Thema, worauf kann man sich eigentlich verlassen? Ist das wahr, sagen wir? Was das Wort Gottes uns sagt, ist der christliche Glaube wirklich wahr oder ist das ein Hirngespinst? Mein erster Punkt, mit Jesus macht man großartige Erfahrungen. Dass ein junger Mensch, wie diese junge Marion von Glot, in einer großen Ruhe es den erfahrenen Frauen und Männern zurufen kann, so ist, ja, ich weiß es, und ich halte es fest im Leben und im Sterben. Haben Sie auch solche Erfahrungen? Woher hat die das gehabt? Nicht, weil sie geträumt hat oder nicht, weil sie gewisse Gefühle hatte, sondern weil sie in der Bibel drin stand. Daran hat sie sich gehalten in der Not ihres Lebens. Diese Gemeinde, an die der Hebräerbrief ursprünglich gerichtet war, war in einer ganz ähnlichen Situation. Es war Christenverfolgung. Es war im Römerreich eine brutale Sache. Es sind ja unzählige umgekommen. Wir wissen von diesen Gladiatoren kämpfen und wie die wilden Tiere losgelassen wurden und was alles war und wie sie da ihre Opferkörner streuen mussten. Und da war eine Christengemeinde, eine kleine, mickrige Gemeinde, aber die stand wie ein Fels in der Brandung. Im Glauben an Jesus. Beim Glauben geht es nur um unser Vertrauensverhältnis zu Jesus. Um dieses Festbleiben bei ihm. Ich kann ihn nicht verraten und ich kann ihn nicht verleugnen. Einige sind selber schwer in die Verfolgung gekommen. Andere haben sich in rührender Liebe um die Verfolgten angenommen. Und der Römerstaat hat das nicht durchgehen lassen. Die damalig Herrschenden, die Gewalthaber, haben diese Christen dann aufgespürt. Und dann haben sie sie vor die Wahl gestellt. Entweder gebt ihr euren Glauben her, oder ihr verliert alle eure Güter. Denken Sie, alles. Und für diese Christen war dieses Entweder-Oder gar keine Frage. Ihr habt den Raub eurer Güter erduldet, nein, mit Freuden erduldet, nicht klagend. Nicht mit Schmerz, dass man immer noch erzählt, so wie manche noch nie verwinden können, was sie schon Geld in ihrem Leben durch irgendwelche Kriegshandlungen verloren haben oder ihr Haus, ihre Wohnung, ihren Besitz. Ihr habt es mit Freuden erduldet, Menschen, die sagen, wir haben doch viel, viel mehr gefunden. Was sollen wir denn darüber traurig sein? Das hat sie überhaupt nicht geschmerzt. Das war gar nicht da, weil das andere viel, viel größer war. Sagen Sie, was ist der Glaube? Ich habe am Anfang des Gottesdienstes gesagt, ein Überwältigtwerden von der Realität der unsichtbaren Wirklichkeit. Vor ein paar Tagen am Sterbebett eines treuen Gliedes aus unserer Gemeinde, wo er immer sagt, ja, wie kannst du der jetzt was sagen? Und er sagte, ich habe gar keine Angst, bin so geborgen. Wenn das der Heilige Geist schenkt, ist das nicht herrlich? Das kann man nicht machen, das kann man sich nicht mal selber einreden. Und wenn es dann darum geht, dass wir alle Güter hergeben müssen, wenn wir alles verlieren, nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's keinen Gewinn. Ist Ihr Glaube auch so auf Jesus ausgerichtet? Prüfen Sie mal das heute. Worauf kann man sich verlassen? Also worauf wollen Sie sich verlassen? Ich denke, die meisten Lebensentscheidungen bei Ihnen, die ruhen auch auf der Frage, wie kann ich mein Geld vermehren, wie kann ich mein Leben bequemer machen, wie kann ich mich sichern für den Ruhestand? Sie können sich nicht auf ihre Gesundheit verlassen. Sie wären verrückt. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass ihr Geld erhalten bleibt. Wir haben nichts gegen die Hüter der Währung, aber zu viele von Ihnen haben schon erlebt, wie das Geld über Nacht entwertet wird. Es gibt nichts, worauf Sie sich verlassen können. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Frau lange bei mir bleibt und ich bei ihr. Wir wissen nichts. Niemand hat die Garantie. Auch im Glauben haben wir sie nicht. Ich habe nur eine Garantie, dass Jesus mich versorgt. Egal, ob er mich durch dunkle Tage führt oder ob schwere, schwarze Wolken über mein Leben hinwegziehen. Er führt mich, was auch geschehen mag. Ist Gott für mich, wer kann jetzt noch gegen mich sein? Und ich weiß, dass Jesus für mich ist, weil er das Opfer gebracht hat für mich und mein verfehltes Leben. Das Opfer, das er am Kreuz für mich starb. Und darum weiß ich, nichts kann mehr gegen mich sein. Und wenn wir selbst durch tiefe Täler geführt werden, er ist bei mir. Und das ist die größte Erfahrung, wenn man dann sagen kann, hab doch alles, ich bin doch geborgen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Großartige Erfahrungen in einem schweren Leben. Jetzt mein zweiter Punkt. Also das war der erste Teil unseres Wortes. Nur, dass Sie wissen, Sie haben ja gut, dass die Bibel da haben, wir gehen da entlang. Ihr habt da den Kampf des Leidens durchlitten. Jetzt habe ich eins doch vergessen, passiert immer, wenn man frei spricht. Nachdem ihr erleuchtet war, was ist denn das? Dass ich glauben kann, ist eine Erleuchtung des Heiligen Geistes. So haben Sie es im lutherischen Katechismus gelernt, dass mich der Heilige Geist mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben heiligt und erhält. Das ist ein Werk, dass in mir ein Licht aufsteckt und ich plötzlich, aha, sagen, Glauben ist ein Wunder Gottes und das darf man beten. Und das will der Herr schenken, wo man drum bittet. Erleuchtung, und das ist das Herrliche, Erfahrungen machen im Glauben. Jetzt der zweite Teil. Was steht da noch drin? Lasst euch den Schneid nicht abkaufen. Lasst euch den Schneid nicht abkaufen. Da steht ja eigentlich, werft euer Vertrauen nicht weg. Aber ich habe das oft so festgestellt, bei Christen ist das oft so ein endenlahmes Reden. Ach Mensch, sei doch so lieb und gib deinen Glauben nicht auf, aber was man da als Glauben sieht, ist gar kein Feuer mehr. Das ist bloß noch ein ganz müdes, flackerndes Glimmen. Man ist noch so ein bisschen christlich. Das ist ja hier nicht gemeint. Diesen mutigen, bekennenden Christen mitten in der Verfolgung wird gesagt, lasst euch den Schneid eures Glaubens nicht abkaufen. Glaube ist immer etwas Kühnes, etwas Mutiges. Der Glaube hat auch was Freches. Zinzendorf sagt mal, der Glaube bricht durch Stahl und Stein. Stärker als alles, da gibt es kein Hindernis mehr. Sie wissen, wie ich immer wieder die Glaubenszeugen bewundere, die sind mir so wichtig. Was waren das für Leute? Und August Hermann Franke, als er die Not der Kinder sah, die unversorgt aufgewachsen hat, ein Waisenhaus gegründet, ohne dass er das Geld hatte. Gott ist da und das genügt, Glauben haben und dann durch Stahl und Stein. Der Georg Müller in Bristol, der Waisenhausvater mit seinen 10.000 Waisenkindern, hat es genauso gemacht. Und wir kennen die ganzen Leute der Mission, da sprach eigentlich alles dagegen. Ich kann sie jetzt nicht aufzählen, aber bei unserem Landsmann Ludwig Krapfaus Dehrening, der erste Pionier in Ostafrika, hat gesagt, Scheitern und Misserfolg macht mich nur desto gewisser. Weil er sagt, ich komme doch nicht aus der Erfahrung, wenn ich meinen Dienst für Jesus tue, sondern ich horche aufs Wort, was Gott befiehlt, was in der Bibel steht, und dann gehe ich meinen Weg. Und da kann mich niemand aufhalten, auch kein noch so schweres Hindernis. Glaube hat etwas Kühnes, hat Schneid, ist frech, unbekümmert und prescht einfach vor. Und so haben Menschen das immer wieder gemacht und sagt, der Hebräerbrief, lasst euch das nicht wegnehmen in eurem Glauben. Bleibt dabei, unbekümmert, vorwärts. Ja, was könnte denn eigentlich unserem Glauben gefährlich werden? Warum sind auch so viele Leute um uns her im Glauben immer wieder so abgefallen? Warum haben sie kein Vertrauen mehr? Also wenn man da heute oft in christliche Versammlungen hineingeht, die Stimme des Glaubens, die erklingt so zweifelnd, so kritisch, so skeptisch. Wo ist denn das noch? Doch fröhlich, gewisse Glauben. Ich weiß auch, was auf mich kommt in der Ewigkeit. Ich weiß auch, was heute ist. Ich bin geborgen in meinem Herrn.
Ich behaupte, es sind gar nicht die Zweifel. Ich denke nicht einmal, dass es auch die, ja, vielleicht ist mehr die Trägheit, die allgemeine Müdigkeit. Uns geht so wahnsinnig gut, das sind gar keine Glaubensproben, da sind fast keine Zweifel. Warum sollen wir auch Zweifel? Uns geht es doch wirklich gut. Und wenn die kleinste Sache geschieht, die nicht in unseren Kopf reinpasst, dann sagen wir, ja, was ist jetzt los? Unser Glaube wird irre. Das Vertrauen auf Gott hat einen Feind. Was ist das? Das Selbstvertrauen. Vertrauen auf Gott oder Selbstvertrauen. Wie Sie angefangen haben zu glauben, da war der entscheidende Punkt, dass Sie Ihr Vertrauen nicht auf sich setzen, sondern auf Jesus. Er kann mich lösen. Ich bin nicht gut, aber er trägt meine Schuld. Sie haben immer von sich weggeblickt. Halten Sie das in Ihrem Glaubensleben bitte durch, sonst sind Sie verloren. Wenn Sie auf sich blicken, auf sich starren und sagen, ja, ich will es jetzt selber durchkreisen, Sie können es nicht. Sie können weder Ihre Sterbestunde bewältigen, Sie können im Gericht Gottes keinen Tag Ihres Lebens verantworten. Sie können es gar nicht. Wie wollen Sie auf sich selber bauen? Man kann das manchmal gar nicht mit ansehen, wenn man Menschen um sich her sieht und kennt und lieb hat und die vertrauen auf sich, ach, ich bin ein guter Mensch, wie kannst du so reden? Keiner von uns kann es doch angesichts dessen, dass wir alle Todeskandidaten sind. Wie kannst du dein Leben lösen? Werf doch euer Vertrauen nicht weg. Bleibt so wie da am Anfang eures Glaubens, ganz fest dabei und vertraut auf den Herrn. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, eben dieser, dass ich täglich unter meiner Schuld und Unvollkommenheit leide. Und das ist gut, dass Sie täglich daran erinnert werden, ich bin kein guter Mensch und ich bin auch kein perfekter Mensch, aber ich lebe von der Barmherzigkeit Jesu und auf den setze ich mein Vertrauen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einen Durchgang durch die Bibel machen. 2. Timotheus 1, Vers 12, sagt der Paulus zu seinem jungen Begleiter, Timotheus, ich weiß, an wen ich glaube und auf wen ich mein Vertrauen setze. Das ist der Jesus, der den Tod besiegt hat. Und das war der Grund, warum der Paulus so ein offenes Feld der Wirksamkeit hat. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setze. Lasst euch den Schneid nicht abkaufen. Seid mutig vorwärts und geht euren Weg. Noch ein letztes. Nur nicht zurückweichen. Nur nicht zurückweichen. Die Gefahr gibt es. Von Woche zu Woche wird man bekümmerter, wenn man sieht, wie Christen, die einmal treu Jesus gedient haben, auch müde im Glauben werden, träge. Wie steht es eigentlich mit Ihrer Bibellese? Wie steht es mit Ihrem Gebetsleben? Sind Sie wirklich mutig, kühn, vorwärtspreschend mit Ihrem Glauben, dass Sie Erfahrungen mit Ihrem Herrn machen? In den Briefen des Paulus, da gibt es so kleine Randbemerkungen und am Ende eines Briefes steht so hinten so eine kleine Bemerkung dran von einem Mitarbeiter des Paulus, da erzählt er, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Was war da los? Ach, der Demas hat gemeint, man muss auch nicht immer gleich so hundertprozentig verrückt wie der, so pietistisch wie der Paulus das machen, es genügt doch auch, wenn man so allgemein ist. Und dann hat er vielleicht eine große Karriere in der Welt begonnen oder hat ihn eine Frau betört und ist in Sünde geraten. Wir wissen nicht, was los war. Einer, der zurückweicht. In der Jugendarbeit, in der ich aufgewachsen bin, da war ein Jugendleiter, der hat schöne Lieder gedichtet, vielleicht ein bisschen arg pausbäckig. Wir wollen nicht wanken und weichen. Ich traf ihn mal später. Ich sag, wie geht's denn eigentlich Ihnen? Da sagt er, ach, ich bin ausgeschieden. Aus der Jugendarbeit, sag mal, es ist mit Ihren schönen Liedern von damals, sagt er, ach, wissen Sie, das war überspannt in meiner Jugend. Was machen Sie jetzt? Ich bin Immobilienmakler, mache viel Geld. Nichts dagegen, dass Sie Immobilienmakler werden. Aber wenn Sie Ihren Glauben, Ihr Vertrauen auf Gott dafür wegwerfen, wenn das es ist, und Sie wissen, wie oft im Leben bei uns Entscheidungen fallen, wo wir sagen, jetzt will ich es loslassen, zurückweichen. Vielleicht um etwas zu gewinnen. Vielleicht meinen wir wieder Hans im Glück, wir hätten irgendeinen tollen Wert gewonnen. Und es rinnt uns zwischen den Fingern und ist wertlos. Weich doch nicht zurück, sondern der Gerechte wird aus Glauben leben. Meine Frau hat gestern beim Frauenfrühstück in Mannheim gesprochen. Und ich war am anderen Dienst, wie wir uns wieder trafen, erzählt sie und sagt, bei uns war eine Frau, die hat ein Zeugnis gegeben, aber sie konnte selber gar nicht verlesen, weil sie krank war. Sie saß im Rollstuhl da, eine 31-jährige Frau mit Multiple Sklerose. Und die hat mit 21 Jahren im Jurastudium Multiple Sklerose erhalten. Das Erste war, dass ihr Bräutigam sagt, also du verstehst, ich muss mein Leben jetzt natürlich unabhängig von dir leben. Hat alles durchgemacht. Sie hat lange Gott nicht verstanden und sagte dann in dieser Versammlung, und ich kann das jetzt, jetzt müsste ja hier sein, aber sie haben ähnliche Beispiele, sagt sie, und dann habe ich erst begriffen, dass Jesus mir viel näher ist als vorher. Und ich habe seine Liebe in einer Tiefe erkannt. Sie, die sich nimmer rühren kann mit ihren spinnendünnen Armen, die auf jeden Dienst der anderen angewiesen ist und sagt, und mein Leben ist so reich geworden, ich wollte eine große Juristin werden, jetzt darf ich andere aufrichten im Glauben und stärken das Allergrößte. Und sehen Sie, das ist der wichtigste Dienst, den man tun kann. Vielleicht viel größer, als wenn man die ganze Welt gewinnt. Und wenn Sie von diesem Gottesdienst weggehen, dann gehen Sie in die Krankenstuben hinein und in die Trauerhäuser und sagen Sie das den Menschen. Jesus ist das Allergewisseste. Und er lässt sich nicht los und sein Wort ist wahr und trüget nicht. Und dann sagen Sie es mit Versen von anderen, die an Gräbern gestanden sind und uns dennoch gesagt haben, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Sagen Sie, woher haben Sie denn das? Jetzt meinen manche immer wieder, das sei etwas, was man angeboren in sich trägt als Natur, aber es ist nicht wahr. Woher haben Sie denn das? Und ich kann es nochmal sagen, aus dem Bibellesen. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das müssen Sie sich tüchtig erarbeiten. Ja, wo kann ich denn das haben? Das sind in der Bibel drin ganz wunderbare Zusagen, Verheißungen. Und man darf sich sogar nicht mal verwirren lassen, wenn andere sich ärgern und sagen, ja, dann meinst du da die Dogmen. Also, nenn's wie es willst, das sind natürlich wahre Sätze. Sätze, die nie gebrochen werden, wo nicht ein Jota hinfällt. Was böse scheint, ist gut gemeint, er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Und was sie nehmen aus den Liedern, aus den Bibelworten, dass nichts mich der Hand Jesu entreißen kann und dass er mich hält und dass er mich kennt und mich sucht. Wir weichen doch nicht zurück. Was ist das heute für eine glaubenslose Christenheit? Und dann gehen Sie hinein und suchen andere und richten Sie auf und stärken Sie die anderen. Wie wir im Urlaub waren, ich verschweige das vor Ihnen nicht, das ist ja immer blamabel, dass ich so schrecklich schwindlig bin. Aber ich habe eine Frau, die ist unheimlich kühn und mutig. Und wir sind da wieder an den Bergrad gekommen, Sie würden drüber lachen, aber lassen Sie es einfach mal, man kann eben nichts machen, Ängste sind Ängste. Und ich habe gesagt, tun wir Tränen um. Und dann sagt sie, komm, wir gehen miteinander. Und dann führt sie mich rüber. Und den Dienst wollen wir tun, dass wir bei anderen sitzen, bei Kranken und bei Sterbenden und bei Trauernden und Einsamen und ihnen das dann sagen, komm, ich gebe dir die Hand. Und das, was einen anderen im Glauben hält, ist ja nicht unsere physische Hand, sondern der Zuspruch und die Fürbitte. Der Glaubenszuspruch. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Was ist denn die Belohnung? Aha, geht's also doch um etwas. Ja, darum geht's. Der große Forscher und Entdecker David Livingstone hat einmal vor den Studenten in England eine Ansprache gehalten und gesagt, denkt nur nicht, ich hätte ein Opfer gebracht. Der Mann, der seine jahrelang ohne seine Frau lebt und dauernd krank war, Malaria krank, alles geopfert hat, sagt, red nicht vom Opfer. Eine Tätigkeit, die so viel Erfüllung und Glück bringt. Und ganz abgesehen davon, dass wir die reich beschenktesten sind durch das, was der ewige Gott uns gibt. Rede doch nicht vom Opfer, das ist doch Unsinn. Wir sind doch die Beschenkten. Heute schon, was gibt uns denn der Herr? Er hat uns nicht Gesundheit garantiert, er hat uns auch nicht langes Leben garantiert. Wäre ja manchmal auch eine Plage, wenn wir 120 würden. Aber was hat er uns garantiert? Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Er hat uns garantiert, dass er täglich um uns ist. Dass mich nichts von seiner Liebe trennen kann. Dieser große Waisenhausvater George Müller in Bristol in England hat einmal den Tipp gegeben, gehen Sie nie in die Arbeit Ihres Tages hinein, bevor Sie ganz fröhlich sind über der Nähe Ihres Herrn. Bleiben Sie so lange in der Stille des Gebets und im Bibellesen. Sie ganz heiter, unbekümmert und frei sind, dass sie nichts mehr einengen kann. Und sie wissen, der Herr ist bei mir, ein starker Held. Der hat viel mit ihnen vor, der will sie segnen. Und dieses Vertrauen, diese Glaubensverbindung, die dürfen sie nicht wegwerfen. Sondern darin müssen sie wachsen und zunehmen. Amen.